SWR 2 Tandem.
Mit Fabian Elsesser willkommen zu Tandem, was Menschen bewegt. Durchblick für alle, das ist unser Thema und gar nicht mal im übertragenen Sinne. Martin Aufmuth ist heute unser Gast, der Erfinder der Ein-Dollar-Brille. Mit dieser Erfindung können sehr viele Menschen inzwischen besser sehen, obwohl sie es sich eigentlich nicht leisten können. Und er ist uns jetzt zugeschaltet aus Nürnberg. Hallo, Herr Aufmuth.
Hallo, Herr Elsesser.
Kurze Aufwärmrunde zum Kennenlernen. Alter?
Alter 43.
Herkunft?
Herkunft aus dem Süden Deutschlands, wo die Berge anfangen, aus dem Allgäu.
Hobbys?
Hobbys, auch da gibt es einiges. Musik machen, Sport machen, wann immer es halt die Zeit auch erlaubt. Ja.
Erlernter Beruf?
Ich hatte ursprünglich mal Fernsehtechniker erlernt, habe dann studiert Mathe, Physik für Lehramt, auch 10 Jahre als Lehrer gearbeitet und jetzt mache ich Ein-Dollar-Brille.
Eben, da wären wir bei der nächsten Frage. Berufung?
Ja, momentan Ein-Dollar-Brille.
Optischer Status?
Ich bin kurzsichtig, habe allerdings erst so ab der 10. Klasse angefangen, Brille zu tragen. Vorher habe ich dann auch von meinen Klassenkameraden abgeschrieben und als das irgendwann dann zu viel wurde, habe ich mir eine Brille machen lassen, so mit -3 circa.
Willkommen im Club, Herr Aufmuth. Ich habe -6. Herr Aufmuth, sind wir in der Mehr- oder in der Unterzahl global gesehen?
Also global gesehen muss man jetzt unterscheiden. Bei den Brillenträgern sind wir wahrscheinlich global gesehen in der Minderheit. Allerdings, wenn man jetzt bei uns so rumschaut, ca. 60% der Leute haben Brillen, also entweder Lesebrillen oder eben auch für die Weitsicht. Können wir auch gerne mal unsere Hörer fragen, wer da alles zu Hause Brille trägt. Aber es gibt eben weltweit hunderte Millionen Menschen, die Brillen bräuchten und keine haben.
Und welche Folge hat das? Also Kurzsichtigkeit in armen Ländern letzten Endes, ist das ja eine Geldfrage.
Naja, die Folgen, denke ich, sind wahrscheinlich jedem klar, der bei uns auch Brillen trägt. Kinder können nicht richtig lernen, fallen dann oft aus der Schule auch raus deswegen. Erwachsene können nicht arbeiten, können sich nicht um ihre Familien kümmern. Also die Folgen sind gravierend. Und der geschätzte Einnahmeausfall nach einer WHO-Studie, die es da gibt, beträgt ca. 120 Milliarden US-Dollar pro Jahr. Das entspricht in etwa der weltweiten Entwicklungshilfe, dadurch, dass eben Leute nicht richtig sehen können.
Was gab denn den Anstoß für Ihre Idee? Wie sind Sie da drauf gekommen?
Also ich beschäftige mich schon seit längerer Zeit mit dem Bereich Entwicklungshilfe und hatte dann vor circa 7-8 Jahren in einem Buch gelesen von Paul Pollack, Out of Poverty heißt es.
Dass also wie man aus der Armut rauskommt.
Dass da ein weltweites Problem besteht eben bei Leuten, die Brillen bräuchten und dachte dann, ja, schade, müsste wohl jemand lösen, WHO oder UN oder wer halt solche globalen Probleme normalerweise lösen sollte. Ist allerdings bislang nicht passiert gewesen und habe dann zufällig am nächsten Tag immer einen Euro-Laden günstige chinesische Fertigbrillen gesehen. Die gibt es ja bei uns schon für 1 Euro zu kaufen und dachte dann komisch, ne? Bei uns gibt es das so günstig, wo die Leute doch viel Geld haben in Deutschland und in Afrika oder anderswo soll es das gar nicht geben oder wenn, dann nur furchtbar teuer. Und habe dann da angefangen, mich mehr damit zu beschäftigen und bin eben irgendwann auch im Keller verschwunden und habe dann angefangen zu basteln.
Was haben Sie da gebastelt? Gleich schon Brillen oder?
Ja, das war dann schon irgendwo zielgerichtet. Also ich habe dann eben festgestellt, da gibt es wirklich ein globales Problem. Es gibt zu wenig Optiker, es gibt keine Brillen und habe dann eben überlegt, wie müsste die Brille ausschauen, die das Problem vielleicht dann auch mit lösen kann.
Ja, wie baut man überhaupt eine Brille? Also ich trage zwar immer welche, aber ich habe mir da nie großartig Gedanken drüber gemacht. Ne? Man hat einen fertigen Rahmen, also den kriegt man angeboten, dann kriegt man den angepasst auf seine Gläser und dann ist das Ding fertig. Aber
ja, also bei mir war das so, ich habe dann auch erst überlegt, was für Materialien könntest du denn nehmen. Ich habe dann auch zum Beispiel mit dem Fahrradbremskabel mal experimentiert, weil das so schön flexibel ist, bin da wieder abgekommen. Habe dann auch ca. 1000 Patente gewälzt, kann man heutzutage im Internet alles abrufen, was es gibt, was man denn auch noch machen darf überhaupt. Und bin dann auf Federstahl gekommen. Das ist ein Material, das wird auch in der Automobilbranche für diese Stahlfedern verwendet. 1 Millimeter Durchmesser, extrem robust. Und den kann man eben mit der Biegemaschine, die ich dann später entwickelt habe, auch schön biegen. Und da kann man Rahmen, so einen halboffenen Rahmen machen.
Und wo kommen dann die Gläser her?
Die Gläser, die lassen wir jetzt in China fertigen. Und ich habe da eine mitgebracht. Das schaut hier so aus. Kann man aufklappen. Und die Brille, die hat links und rechts 2 so bunte Glasperlen, hat auch farbige Schrumpfschläuche auf den Bügeln, damit das auch hübsch ausschaut, dass man sich auch eine Farbe aussuchen darf. Er ist sehr flexibel, wenn ich da dran ziehe, hier, dann biegt er. Das sind wie diese Titanflex-Brillen im Grunde, die es bei uns für 200-300 Euro gibt. Und das Schöne ist, wenn ich jetzt hier mit der optischen Tafel Leute vor Ort ausmesse, dann gibt es da diese Gläserbox mit 25 verschiedenen Gläsern drin. Und wenn ich dann die richtigen Gläser gefunden habe für denjenigen, dann kann ich das Glas hier nehmen und klicke das einfach in den Rahmen ein und dann hält es, fällt nicht mehr raus und dann ist die Brille fertig.
Das heißt, so eine Brille ist wahrscheinlich in 10, 15 Minuten zusammengebaut.
Genau, und das Schöne ist, dass das eben die Leute, die wir in den Ländern ausbilden, selber herstellen können. Auf einer handbetriebenen Biegemaschine, braucht keinen Strom und Materialkosten liegen eben unterhalb von einem Dollar, deswegen eben auch Ein-Dollar-Brille. Und die Brille wird dann auch von den Leuten, die wir dort ausbilden, verkauft. Die messen dann die Augen von den Patienten eben und können dann die passende Brille vor Ort sofort herstellen.
Und war diese Klickkonstruktion, war das sofort so Ihr Gedanke oder haben Sie erstmal ein paar Modelle ausprobiert, dann wieder verworfen und dann, also Sie sprachen jetzt gerade schon von nach der Materialsuche. Ich meine, Sie sind ja kein Optiker, ne? Da muss man ja schon erstmal drauf kommen.
Also wie Entwicklungsarbeit halt so läuft, die meisten Versuche sind Fehlversuche und irgendwo kommt man dann aber in eine Richtung, die dann funktioniert. Und für mich war jetzt zum einen klar, es muss sehr günstig sein, das Ganze. Also dafür dürfen keine teuren Materialien verwendet werden. Es muss extrem robust sein, weil die Leute ja, wenn die auf dem Feld arbeiten oder so, das sind ja auch sehr harte Umweltbedingungen und die Gläser müssen sehr einfach auswechselbar sein. Also das mit dem Klickmechanismus, das ist eben toll, weil da kann man diese Gläser überall mit hinnehmen. Teilweise fahren die ja dann 1000 Kilometer weit raus auf irgendwelche Dörfer, jetzt, weil wir gerade südamerikanisches Lied da gehört haben. Ne? Da Bolivien beispielsweise, das ist ganz weit verstreut da, die Siedlungen. Und dann nimmt man eben diesen Plastikkasten mit, nimmt die fertigen Rahmen mit und kann dann den Leuten sofort draußen diese Brillen, die heißen dort Lentes al Instante, also sofort Brillen, dann auch anpassen und dann haben die eine fertige Optikerbrille.
Sie haben das also 2010 angefangen, 2015, wenn ich es richtig gelesen habe, dann vorgestellt bei der UNESCO in Paris. Aber man ruft da doch wahrscheinlich nicht mal eben so an und sagt so, hallo, ich habe eine Idee, kann ich nächste Woche vorbeikommen?
Ja, normalerweise ist das so, dass die bei mir anrufen.
Ach wirklich?
Ja, doch.
Damals also, schon? Ja, aber damals auch
ja,
schon?
Ich hatte das Glück, dass ich dann, nachdem ich das soweit entwickelt hatte, das Basissystem mit der Brille und eben auch mit dieser Biegemaschine, dann hat man einen kleinen Beitrag hier bei uns auf dem Bayerischen Rundfunk. Das war so ein 3-Minüter damals, 2012. Und von daher hat es eben auch zunehmend mediale Aufmerksamkeit gefunden, weil wir eben da ein Modell haben, was es so noch nicht gibt. Und ja, von da an ging es dann eben auch mit verschiedenen Anfragen von extern los. UNESCO, das war ganz spannend, da waren 1000 Abgeordnete und Minister aus allen Ländern, waren dann in dieser großen Versammlungshalle da in Paris. Und ich habe dann eben auch gefragt, ja, wer dann zum einen jetzt von denen alle Brillen trägt. Das war natürlich die meisten, weil das Durchschnittsalter dann auch schon höher ist. Und dann auch mal gefragt, ja, was würden es denn zahlen, wenn das hier die letzte Brille wäre, die es noch gibt, ja, auf der Welt. Und also 1000 Euro haben fast alle gezahlt, die da Brillen
ist
hatten.
Ist nicht wahr.
Das ging dann rauf, wo ich dann gefragt habe, wer würde denn das halbe Lebenseinkommen dafür investieren? Das waren auch noch einige, weil dann dadurch ja schon klar wird, wer nichts sieht, hat auch kein Lebenseinkommen. Und
also wenn Sie in dem Moment das als Spendenaufruf gemacht hätten, wäre ordentlich was reingekommen,
das
oder?
Das mag sein, ja.
Und die Reaktion?
Ja, das war spannend, die Aufmerksamkeit.
Also hat's dann auch wirklich geholfen? Hat es Ihnen einen weiteren Investitionsschub oder hat es Ihnen Spenden gebracht?
Also es sind natürlich immer viele, viele Anfragen jetzt sowieso aus verschiedenen Ländern, wo die Leute oder Organisationen oder eben auch Politiker fragen, ob wir zu Ihnen kommen können, bei Ihnen auch das Projekt machen. Das Problem ist bloß, dass wir noch eine relativ kleine Organisation sind und das momentan mit 8 Projektländern total ausgelastet sind. Aber wir freuen uns über ehrenamtliche Mitarbeiter, also auch gerne Aufruf an alle, die uns hören und eben auch auf Spenden, die uns dann helfen, das Projekt größer zu machen weltweit.
Sie hören SWR 2 Tandem, was Menschen bewegt. Unser Gast heute ist Martin Aufmuth, der mit der 1-Dollar-Brille vielen Tausenden von Menschen auf der ganzen Welt geholfen hat, besser zu sehen. Was bewegt Sie, Herr Aufmuth?
Ja, das, was Sie gerade gesagt haben, dass wir eben da vielen Menschen weltweit helfen können, zu sehen. Und da geht es oft auch darum, dass die dann ein komplett neues Leben anfangen. Das kann sein, dass das Kinder sind in der Schule, die dann erstmalig eben lesen können, was an der Tafel steht. Oder eben auch Erwachsene, die dann arbeiten können, auf dem Feld arbeiten. Oder wir hatten auch eine Näherin in Brasilien, die Susanna, die hat 54 Enkel, 8 Urenkel und war so unglücklich, weil sie eben nicht mehr sehen konnte, wie sie den Faden da in diese Nadel reinbringt, ne, bei ihren Nähmaschinen. Die war dann ja einfach begeistert und glücklich, dass sie dann wieder nähen konnte für ihre ganze Familie. Ne. Das sind ja oft dann auch einzelne Personen, Erwerbspersonen oder in dem Fall eben die Großmutter, die dann ja für die ganze Familie mitverantwortlich ist, dass die Kinder dann eben die Kleidung genäht kriegen. Und wenn die das nicht mehr machen kann, dann macht es eben keiner mehr. Ne? Oder bei Kindern hat man den Fall in Äthiopien, ein Mädchen, die auch ziemlich schlecht gesehen hat, also ungefähr so in der Mitte von uns beiden, so mit -4 Dioptrien und hat aber trotzdem gute Noten gehabt. Dann haben sie gefragt, ja, wie machst du das, dass du so gute Noten hast, siehst ja nichts. Dann hat sie gemeint, ja, sie hat da einen Trick. Immer wenn Pause ist, geht sie schnell vor an die Tafel, lernt alles auswendig und setzt sich dann wieder hin. Und ich meine, wie intelligent und motiviert muss man da als Kind sein in den Ländern, um dann eben mit so einer Fehlsichtigkeit, mit einer Behinderung überhaupt eine Chance zu haben.
Also da klingen schon ganz viele auch sehr persönliche und auch sehr berührende Erlebnisse an, wenn Sie so von Ihren, ich nenne das jetzt mal Optikerreisen, wenn Sie da erzählen. Das ist so, oder?
Ja, auf jeden Fall. Also ich meine, ich bin jetzt ja nicht die ganze Zeit unterwegs, sondern muss auch von hier aus natürlich viel, viel für die Organisation arbeiten. Aber wenn ich dann in den Ländern bin, an so kleinen persönlichen Geschichten manifestiert sich dann eigentlich das, was das für die Leute wirklich bedeutet, richtig zu sehen. Oder der Nachbar, der dann sagt, ah, ich wusste ja gar nicht, dass das Haus von eben dem anderen Nachbarn da so in der Nähe von meinem steht, das habe ich nie gesehen. Oder ein älterer Herr, der dann vor Freude geschrien hat, oh, ich sehe die Vögel, die hatte ich 80 Jahre lang bloß singen hören, aber nie gesehen. Also das ist zum einen natürlich auch die Lebensfreude, aber zum anderen geht es eben häufig auch wirklich um die Existenz der Leute. Und das ist eigentlich das, was mich da auch antreibt.
Bleiben Sie da selber sehr neutral oder lassen Sie diese einzelnen Geschichten sehr an sich ran?
Ja, ich glaube, man kann da nicht neutral bleiben. Und das ist natürlich schön, wenn man es sieht, aber auf der anderen Seite natürlich auch ein Ansporn, wenn ich weiß, das sind noch ein paar hundert Millionen andere Menschen weltweit, die eben genau das gleiche Problem haben und denen man eben auch helfen müsste. Deswegen, ja, ist schon die Hoffnung auch da, dass unsere Organisation so groß wird, dass sie da einen globalen Beitrag leisten kann für das Problem.
Einige ferne, exotische, leider muss man sagen, auch arme Ländernamen sind jetzt gerade schon gefallen. Fassen Sie es doch noch mal gerade für uns zusammen. In welchen Ländern gibt es Ihre Brille denn schon? Oder ja, in welchen Ländern waren Sie schon?
Ja, weil wir jetzt gerade in Südamerika waren, vorher eben Bolivien, Brasilien und Mexiko. Mhm. Wobei da jetzt, ja, Bolivien ist sehr spannend, einfach weil das ärmste Land auch von Südamerika ist und ein Flächenstaat, wo eben die Distanzen unheimlich groß sind. Wie gesagt, da fahren die dann einmal schnell 1000 Kilometer raus in die Pampa. Das heißt,
mit dem Koffer,
ne? Und dem Köfferchen, genau, und versorgen da Leute. Da waren wir vor gutem Jahr waren wir auf der Sonneninsel im Titicacasee, auch mit dem Filmteam. Und das war wahrscheinlich überhaupt das erste Mal in der Geschichte der Menschheit, dass da die Nachfahren der Inka mit Brillen versorgt wurden. Na, das wären so die Länder in Südamerika. Dann gibt es in Afrika Burkina Faso im Westen, französischsprachig, eines der ärmsten Länder der Welt. Und Malawi im Südosten, auch sehr, sehr arm. Kenia haben wir jetzt vor kurzem angefangen und in Asien seit Ende letzten Jahres Indien.
Und so Äthiopien ist, glaube ich, auch noch dabei. Ne?
Äthiopien gibt es ein kleines Projekt, genau, wobei ich jetzt eben so die großen Schauplätze aufgezählt habe. Na, und das Spannende ist halt jetzt gerade eben Burkina Faso, Malawi, das sind wirklich mit die ärmsten Länder der Welt, die es da so gibt. Und in solchen Ländern dann nicht bloß Entwicklungshilfe zu machen, sondern eben auch ein Social Business, das ist ja unser Anspruch, dass die Leute die Brillen auch selber kaufen können zum kleinen erschwinglichen Preis und sich dadurch eben das Projekt auch selber tragen kann. Da sind wir jetzt in Burkina Faso letztes Jahr schon ein gutes Stück weitergekommen. Da haben wir momentan 45 Mitarbeiter und hatten eben ein paar Monate, wo sich das Projekt fast vollständig dann auch schon aus den Brillenverkäufen tragen konnte.
Gast in SWR 2 Tandem ist der 1-Dollar-Brillenmann Martin Aufmuth, zugeschaltet aus Nürnberg. Oder sollte man Philanthrop sagen, Herr Aufmuth?
Ja, wie man sagen will, das ist eigentlich für mich nachrangig. Ne? Also mir geht es einfach darum, mit den Brillen weltweit Leuten zu helfen, mit einem strategischen Ansatz, den so in der Art vielleicht auch noch nicht gibt. Ja, also zum einen eben die Produktion in den Ländern zu haben, Leuten das beizubringen, wie man Brillen herstellt. Zum anderen auch Optiker auszubilden. Fehlen weltweit ca. 80.000 Optiker in den Ländern. und dann eben das Ganze auch als Social Business, eben dann auch das System sich aus den
Erklären Sie doch gerade mal, wie dieses Social Business, wie das genau funktioniert.
Ja, also das schaut so aus, dass wir in Deutschland eben Spendengelder bekommen, mit denen bauen wir dann Systeme dort auf in den Ländern. Das heißt, also wir bilden dann Leute aus, schicken da Ehrenamtliche runter, die als Trainer dann auch arbeiten. Dann haben wir dort ein Management, was man natürlich auch erstmal irgendwie zahlen muss und so. Also sprich alles, was man für Strukturen braucht, um, sagen wir mal, eine Hilfsorganisation, da kann eben auch sagen Hilfsfirma, Social Business dort aufzubauen. Und dann
bekommen die von Ihnen diese Brillenkästen und die Biegemaschinen.
Genau, also das war jetzt konkret letztes Jahr in Indien, wo ich im September dann dort war, mit einer Mitarbeiterin zusammen, und da hat man dann innerhalb von 2 Wochen habe ich dann eben diese Produzenten ausgebildet. Das heißt dann nicht, dass die dann nach 2 Wochen schon alles können, aber die kriegen dann zumindest solche Brillenrahmen auf der Biegemaschine bereits gebogen. Die haben dann noch weitere 2 Monate lang fest weitergeübt und können jetzt perfekte Brillenrahmen herstellen. Braucht man ungefähr 20 Minuten pro Stück. Dann parallel hat man dort eben 15 junge Leute, die sich als Optiker ausbilden lassen wollten, eben als Ein-Dollar-Brille-Optiker. Das ist eine von uns so designte Kurzausbildung, wo es eben darum geht, finde das richtige, rein sphärische Brillenglas, also kein Astigmatismus oder so, rein sphärische Brillenglas für die Leute, die da eben eine Brille brauchen. Und dann haben wir parallel auch noch das Management dort geschult, die jetzt seitdem dort unheimlich aktiv das Projekt vorantreiben.
Wie groß ist denn eigentlich diese Brillenbiegemaschine? Ich denke da jetzt erstmal an irgend so ein Riesending mit einem großen Stanzgriff oder so, aber das kann ja nicht sein, ne?
Das ist so eine Holzbox mit 30x30x30 cm.
Aha.
Also die kleinste Brillenfabrik der Welt, kann man da durchaus dazu sagen, mit allerdings einer ganz guten Produktionskapazität von 20.000 bis 30.000 Brillen.
Und da wird der Draht dann eingespannt, oder?
Genau, die man da drauf herstellen kann. Da kommt eben der Draht rein, da ist so ein Loch drin und dann ist so ein Griff, das nimmt dann den Draht immer mit in bestimmten Längen. Das kann man abstecken, kann man eben auch unterschiedliche Brillengrößen drauf biegen. Und dann gibt es noch ein paar andere Werkzeuge und Vorrichtungen, wo man dann eben diese Rundungen beispielsweise fürs Glas dann biegt, dass man das schön einspannen kann. Später kommen dann noch Schrumpfschläuche drauf, das ist so Kunststoffmaterial.
Ja, damit es netter ausschaut, ne?
Schaut zum einen netter aus und dass der Tragekomfort auch gegeben ist. Ja. Also das sind wie eine Optikerbrille im Grunde bei uns, aber eben mit einfachen Mitteln
hergestellt. Aber Sie sind auch so ein Tüftler, oder? Also das macht Ihnen schon auch Freude.
Doch, ich dachte immer als Kind, ich möchte mal Erfinder werden. Und irgendwann habe ich es dann ad acta gelegt, weil ich dachte, es ist eh schon alles erfunden, Fernseher, Radio und was man halt so haben kann. Ne? Aber an Brillen habe ich damals tatsächlich noch nicht gedacht.
Herr Offmuth, Sie reden offenbar nicht so gerne von sich. Sie sind eher so der strukturiert sachliche Typ. Aber trotzdem, was waren denn so die Erfinder-Vorbilder? Was waren so Menschen, die Sie beeindruckt haben?
Oh, als Kind, da habe ich eigentlich weniger an Vorbilder gedacht. Mir hat es einfach Spaß gemacht, Sachen zu basteln und da einfach neue Dinge auch da zu entdecken und zu entwickeln. Ne? Also mehr so das Forscherische auch. Und das kam da vielleicht auch dann im Studium zum Tragen, ein bisschen mit Mathe-Physik-Studium. Das geht ja schon auch ein bisschen in die forschende, experimentierende Richtung. Ja, dann auch als Lehrer hat es, glaube ich, den Schülern meistens Spaß gemacht, weil wir eben auch viele Experimente dann gemacht haben, beispielsweise im Physikunterricht zur Küchenphysik, also auch mit einfachen Mitteln spannende Effekte erzeugen und da was über die Natur lernen. Und ja, so das Handwerkliche steckt da schon ein bisschen drin. Ja.
Und wenn ich richtig verstanden habe, an der Realschule, also Realschullehrer für Mathematik und Physik, war auch das eine Berufung für Sie?
Also zuerst nicht. Meine Mutter war Lehrerin und ich war früher überhaupt nicht gerne in der Schule, weil das... Ja, ich fand es so unnötig, dann da reinzusitzen und so Sachen zu lernen. Mir hat es, wie gesagt, mehr Spaß gemacht, daheim selber was zu machen. Ich wusste immer ganz klar, ich werde mal nicht Lehrer. Und habe dann eine Ausbildung gemacht als Radio-Fernsehtechniker nach der Fachoberschule. Und habe dann aber irgendwie gemerkt, das ist mir jetzt doch irgendwie zu technisch und zu wenig mit Leuten dann auch. Und die kurzen Urlaube und so. Und dachte dann, ja, eigentlich Lehre ist doch nicht so ganz schlecht. Gell? Und habe dann das allgemeine Abitur nachgeholt. Also ich habe tatsächlich 3 Abiture, also das fachgebundene Abitur, dann die fachgebundene Hochschulreife und dann noch die allgemeine Hochschulreife mit der Fremdsprache. Und habe dann eben ja angefangen, Mathe, Physik zu studieren.
Also... Wenn ich mir so einen Lebenslauf anschaue, dann muss man sagen, Sie sind auch ein zäher Bursche, ne? Also Sie sind ein Langstreckenläufer eigentlich.
Ja, also sagen wir mal so, alles, was ich früher mal gemacht habe, seien es jetzt die Sprachen oder sei es das Technische oder so, das kommt mir tatsächlich jetzt für dieses Projekt wirklich zugute, weil das ist so vielseitig. Also zum einen geht es ja jetzt, wie wir jetzt gerade hier sprechen, eben um Öffentlichkeitsarbeit, Arbeit, dann geht es um die rein technischen Aspekte, dann geht es auch so um dieses Business, also wie kriege ich ein System zum Laufen, das dann sich auch eben selber trägt. Und dann jetzt inzwischen haben wir ca. 350 Mitarbeiter weltweit. Also da geht es jetzt auch darum, Managementaufgaben, eben das Ganze auch mit zu organisieren.
Klingt auch relativ also anspruchsvoll und gar nicht mal, denke ich mal, so leicht auch den Überblick zu behalten. Ich meine, da sind Sie wirklich auch eine Art Sozialmanager. Das ist jetzt auch nicht unbedingt in der Berufsbeschreibung des Realschullehrers mit drin, ne?
Nein, das ist richtig, ja. Also ich meine, man kann sich das ein bisschen vorstellen. Stellen wie ein mittelständisches Unternehmen, so mit, wie gesagt, 350 Mitarbeitern, wo dann allerdings halt noch dieser Auslandsbereich dazukommt, der also für jedes Land im Grunde ein eigenes Universum darstellt.
Trotzdem, wenn Sie jetzt gerade diese ganzen Aufgaben, diesen Wust schildern, gibt es da Tage, wo Sie denken, ach, eigentlich wäre ich gerne einfach mal wieder nur Mathe- und Physiklehrer.
Ja, das war heute zum Beispiel wieder. Also das kommt mit schöner Regelmäßigkeit vor, wo ich mir dann oft denke, ist irgendwie einfach alles zu viel. Und als Lehrer, da hat man es dann irgendwie doch ein bisschen übersichtlicher, strukturierter. Man hat seine festen Klassen und Arbeitsabläufe. Und bei uns, da kommt halt jeden Tag mindestens was Neues, ja.
Was sagt denn Ihre Familie eigentlich dazu? Ist die auch involviert?
Also unser Kleiner, der ist immer wieder mal bei so Biege-Crash-Kursen, wenn da bei uns in der Kirche kommen eben manchmal Leute, die da gerne auch mitmachen wollen, dann machen wir da so Brillenbiegekurs mal an Samstagen. Der ist dann mit dabei und biegt fleißig. Ansonsten ist jetzt die Familie, sagen wir mal, am Rande involviert. Meine Frau, die jammert eben dann manchmal, wenn dann das fünfte Paket am Tag kommt vom Paketpostboten, irgendwelche Materialien oder so, und dann eben viele Sachen auch bei uns zu Hause rumstehen. Aber ja, im Wesentlichen bin ich das zu Hause, der das macht.
Unser Gast in SWR2 Tandem, Martin Aufmuth, Physiklehrer, Philanthrop, Problemlöser. Herr Aufmuth, mehr als 100.000 Menschen, haben Sie gesagt, sehen die Welt schon durch Ihre Brille, eine echte Erfolgsgeschichte. Aber Sie haben noch mehr vor, oder? Was ist so die Zielmarke für Sie?
Ja, das habe ich am Anfang auch überlegt. Was ist da ein sinnvolles Ziel, auch was man dann so als Vision auch nach außen darstellen, und habe dann auch verschiedene Studien eben in der Hand gehabt, die unterscheiden sich da sehr stark. Also da gibt es diese Studie mit 700 Millionen Menschen weltweit, die Brillen brauchen. Manche sprechen von 2,5 Milliarden Menschen weltweit, die das Problem haben. Und habe dann bei uns so draufgeschrieben, die Zahl 150 Millionen, Hilfe für 150 Millionen, das wäre so ein Fernziel, wo wir natürlich dran arbeiten. Und wir, denke ich, sind auf dem von daher ganz guten Weg, weil wir jetzt letztes Jahr bereits die Brillenanzahl verdoppeln konnten. Also das waren jetzt im letzten Jahr ungefähr so viele Brillen wie die 4 Jahre davor. Also das heißt, unsere Systeme lernen und werden besser. Ja, ich hoffe, dass noch viele Leute auch dazustoßen, uns mithelfen, uns unterstützen, damit wir eben weltweit wirklich die Strukturen auch aufbauen können, die notwendig sind, um ja ein globales Problem im Gesundheitsbereich wirklich auch in den Griff zu kriegen.
Sie haben ja vorhin mal erzählt, wie Sie da im stillen Kämmerlein angefangen haben, nach dem geeigneten Material zu suchen, zu basteln, zu tüfteln, da auch Rückschläge hingenommen haben. Aber wie war das denn mit der Akzeptanz drumherum? Also was haben so Ihre Nachbarn, Ihre Kollegen gesagt, dass Sie mit dieser Idee aufkamen?
Also jetzt das unmittelbare Umfeld zu Hause, ich meine, meine Frau, die Freundinnen und Freunde, die haben das teilweise ganz nett gefunden und vielleicht auch teilweise ein bisschen belächelt, das kann schon sein. Ich hatte es dann auch ab und zu mal mit in der Schule, meinen Schülern habe ich so Sachen auch immer gern gezeigt, einfach um da so ein recht neutrales, objektives Feedback zu kriegen. Und irgendwann hatte ich dann so das Gefühl, jetzt wäre es Zeit, auch einen Verein zu gründen, wo das System so ein bisschen ausgereift war mit der Brille und mit der Biegemaschine. Dann hatte ich eben vormittags ein paar Kolleginnen gefragt, ob sie mit mir nachmittags einen Verein gründen wollen. Und das hatten die schon mal gemacht mit mir, also die wussten schon ungefähr, wie das läuft. Dann waren dann ganz nett, dann haben wir eben nachmittags den Verein gegründet. Und so ist dann eben 2012 im Sommer der Ein-Dollar-Brille e.V. dann ins Leben gerufen worden.
Das weiß ich gar nicht, ob ich schon gefragt habe. Das ist nicht Ihr erstes karitatives Projekt oder Engagement gewesen?
Na, tatsächlich hatte ich schon zwei größere Sachen vorher. Ich habe damals, ja, meine Frau hat mir damals so einen buchstäblichen Tritt in den Hintern gegeben, weil ich dann eben mal wieder gejammert habe und gesagt habe, man müsste doch was tun, und war halt irgendwie frustriert über die Verhältnisse in der Welt. Und dann hat sie gemeint, ja, dann tu doch was, ja. Und ausgehend davon habe ich dann eben mich entschlossen, dann auch was zu tun. Es war so vor ja, wann war das, vor gut 10 Jahren, und habe dann zuerst mit einer anderen Entwicklungshilfeorganisation ein Projekt gemacht, Spendensammelaktionen, haben wir damals 500.000 Euro eingenommen, das war ganz schön für Malawi und Mosambik damals, für so Entwicklungszentren, das Hungerprojekt heißen die, auch eine schöne, gute Organisation. Und dann im Folgenden hatte ich dann mal 4 Jahre den größten deutschen Klimaschutzwettbewerb für Kinder und Jugendliche aufgebaut, initiiert und dann auch durchgeführt, weil ja Klimawandel so die andere Seite der Medaille ist dessen, was wir tun. Also wenn durch den Klimawandel den Leuten der Boden unter den Füßen entzogen wird, dann braucht man mit Entwicklungshilfe eigentlich auch nicht mehr anfangen. Und deswegen hängt es für mich auch unmittelbar zusammen. Und diese beiden Aktionen, das war beides, wie gesagt, deutschlandweit bei dem Klimaschutzwettbewerb CO2-Maus, da haben damals über 40.000 Kinder mitgemacht mit ihren Familien zusammen. Da ging es also teilweise ziemlich ab mit bis zu 600 E-Mails am Tag, was ich da gekriegt habe. Und das war eine ganz gute Vorbereitung, jetzt sagen wir mal, auf das, was dann jetzt mit der Ein-Dollar-Brille kam, die eine Dynamik entfacht hat, die einfach nochmal um Vielfaches größer ist als die vorigen Aktionen.
Also ich vermute schon, dass Sie das Materielle nicht wirklich interessiert, aber ich frage jetzt trotzdem mal ganz defätistisch. Sie hätten schon wahrscheinlich auch steinreich werden können mit diesem, also mit dieser Idee als Patent, oder?
Also das weiß ich jetzt nicht, ob jetzt steinreich, wenn ich steinreich werden wollte, würde ich wahrscheinlich andere Sachen machen. Wir haben dann eben auch überlegt, ob wir da ein Patent drauf machen, auf die Brille, aber ich habe es dann weltweit offengelegt, das im Internet auch, dann kann praktisch weltweit auch keiner mehr ein Patent drauf erheben, weil es eben nicht mehr neu ist. Das heißt, wir arbeiten da Open Source, jeder kann es im Grunde nachmachen, der möchte. Weil das Ziel ist ja nicht, Geld damit zu verdienen, sondern das Ziel ist, möglichst viele Leute damit zu erreichen, die eine Brille brauchen.
Das heißt, man bräuchte noch nicht mal unbedingt jetzt Ihre Materialien, sondern könnte das auch selber organisieren.
Ich sage jetzt theoretisch, ja. Praktisch, wenn ich es jetzt auf die letzten 5 Jahre zurückschaue, bis allein die Gläser, also die Brillengläser in der Qualität da waren, die wir brauchen, das war schon ein harter, steiniger Weg, oder auch der Draht und die Biegemaschinen gehen jetzt in die 14. Generation, also haben wir auch ganz viele Verbesserungen erfahren. Wenn man sich so ein Projekt dann, also wenn man das selber machen möchte, da würde ich dann eher empfehlen, einfach eine Partnerschaft mit uns einzugehen und dann das eben zusammen auch zu machen.
Kann man sagen, Sie sind, was so dieses Engagement betrifft, gut, Sie kommen aus einer Lehrerfamilie, auch so ein bisschen Kind der 80er, ich im Übrigen auch, also Schülermitverwaltung, Anti-Atomkraft-Demos, eine Weltläden, Naturschutzprojekte, das hat einen schon geprägt.
Ja, ich weiß jetzt gar nicht, ob mich das direkt geprägt hat. Also ich habe damals, weil die bei uns zu Hause lag, die Zeit oft gelesen auch. Ne? Da stehen ja auch viele kritische Artikel drin. Und dachte eben, also so dieses Gefühl der Ungerechtigkeit weltweit, ne? Oder auch was so in den Nachrichten kam, das ist so seit Kindheit in mir drin, wo ich denke, wir haben so viel Glück, dass wir eben am richtigen Ort zur richtigen Zeit geboren wurden, dass es uns hier so gut geht, ja. Und davon sollte man doch auch ein bisschen was abgeben an diejenigen, die einfach ein bisschen weniger Glück hatten.
Was sagen Sie denn das werden Sie sicherlich hier und da mal hören, ach, das bringt doch eh nichts, wenn ich da irgendwas mache. Das ist doch nur ein Tropfen auf den heißen Stein.
Ja, das ist ganz spannend, ja. Also so diese Selbstwirksamkeit, ne? Man unterschätzt sich ja, glaube ich, als Normalbürger grenzenlos. Also ich dachte auch am Anfang, wo ich da Lehrer war, was kannst du jetzt als Lehrer machen, ja? Und habe mir dann aber vorgenommen, ich möchte jetzt da für diese Entwicklungshilfeorganisation Hungerprojekt damals 2 Entwicklungszentren initiieren, also irgendwie das Geld zusammenzubringen. Das war so ein Entschluss, den ich gefasst hatte. Und dann habe ich halt überlegt, ja, wie kriegt man das jetzt hin, weil vom Lehrergehalt kann ich es natürlich nicht zahlen. Ne? Und das Spannende ist ja, wenn man dann sich was vornimmt, das man erreichen möchte, dann ist die Kreativität gefordert. Dann muss man überlegen, ja, wie schaffe ich denn das? Und ich glaube, ganz viele Leute bei uns könnten viel mehr erreichen, wenn sie nicht überlegen würden, was kann ich denn alleine machen, sondern überlegen, was möchte ich machen und wie kann ich es erreichen.
Eine Idee geht um die Welt, eine Brille geht um die Welt mit viel Idealismus und sehr viel Tatkraft. Herr Aufmuth, ich wünsche Ihnen viel Erfolg bei Ihrem Projekt an Dollarbrille. Alles Gute weiterhin und immer klare Sicht.
Ja, vielen Dank, Herr Elsässer.
Das war SWR 2 Tandem. Redaktion hatte Martina Kögel. In der Technik war Tabea Breitkreuz und am Mikrofon verabschiedet sich Fabian Elsässer.